Okay. Also ihr seid quasi mit Transaction Memory fertig gewesen und dann wäre eigentlich das nächste GPUs, hat mir der Chef gesagt. Und deswegen gehen wir da hin und fangen auch dann damit an. Einige von euch waren ja bei uns schon im Seminar und auch im Praktikum und deswegen wird vieles davon für euch schon bekannt sein. Könnt in dem Sinne auch einschlafen. Ich werde nichts anderes erzählen. Wenn natürlich Fragen gibt, dann vielleicht schon. Schauen wir mal. Aber für die, die noch nichts mit Grafikkarten gemacht haben, vielleicht gibt es ein paar von euch darunter, hier zum Beispiel, genau. Könnte sein, dass da was dabei ist. Vielleicht auch nicht. Schauen wir mal. Okay. Die Grafikkartenentwicklung ist eigentlich eine sehr lange Geschichte. Angefangen hat man mit einem VGA-Controller auf dem Mainboard. Ja? Also kein explizites Device, sondern wirklich ein Chip auf dem Mainboard, was einfach nur die Ausgabe auf dem Monitor gemacht hat. Die einzige Funktionalität von dem Ding war einfach nur Pixel für Pixel auf dem Monitor zu malen. Ja? Das ist genau das Ding. Wir haben die Texturen, wir haben irgendwelche Polygone und wir bilden die Textur auf den Polygon und stellen das auf dem Bildschirm dar. Mehr war es nicht. Ja? Bla bla bla, genau. Ein bisschen kurze Geschichte, das können wir alles überspringen. Braucht man nicht. Lalala, genau. Was wichtig ist, am Anfang war alles fix. Man konnte die Dinger nicht programmieren. Die hatten einfach nur eine Schnittstelle für den Entwickler von irgendwelchen Treibern und so weiter, damit man wirklich von der Software kommunizieren kann, um die Sachen auf dem Monitor darzustellen. Als Programmierer, als normaler Programmierer, konnte man nichts damit machen. Ja? Deswegen fixe Funktionspipeline, man kann keine Änderungen machen, keine Funktion einbringen, nur das benutzen, was da ist. Genau, und das war der VGA-Controller und die GPUs. Also bis dahin. Und wo wir jetzt heutzutage sind, das sind die DP-GPUs. Ja? Was da genau der Unterschied ist, kommen wir später noch dazu. Das kommt quasi alles in der geschichtlichen Ablauf. Aber schon mal vorweg, mit GP-GPUs kann man Sachen programmieren und man kann auch, wie der Name auch schon sagt, normale Anwendungen drauf laufen lassen, auf den Grafikkarten. Genauso wie auf einer CPU, all das, was auf der CPU laufen kann, kann man auch auf der Grafikkarte ausüben. Ja? Nur die Art, wie man das umsetzt, ist anders. Wie, da kommen wir auch später drauf ein. Jo, blablabla, hier die ruhigen Prozesssystem. Heutzutage haben wir sowas, wir haben irgendwo eine CPU, die sitzt auf einem Mainboard und wir haben ein externes Device, das ist die GPU. Wir haben natürlich aber auch noch die integrierte Devices, heutzutage auch noch. Das heißt, wir haben auf dem Mainboard immer noch GPUs, die programmierbar sind, aber trotzdem, die sind nicht als externe Schnittstelle da, sondern die sind wirklich auf dem Mainboard drauf als Chip. Der Vorteil davon ist der Speicher. Man kann direkt von der GPU darauf zugreifen, weil der Speicher ist geshared in dem Fall. Bei externen Devices haben die GPUs ihren eigenen Speicher. Und da mussten die Daten von dem System Memory zu der GPU erstmal übertragen, um darauf arbeiten zu können. Ja, das ist der Unterschied. Genau. So, bevor wir zu den GPGPUs gekommen sind, hatten wir nach den VGA-Controllern, wo wir einfach nur Bild für Bild auf dem Monitor angezeigt haben, die GPUs. Und in die GPUs haben wir diese fixe Pipeline. Ja? Und jede Bubble in dieser Pipeline hatte eine spezielle Funktionalität. Das war eben Fixed Function Pipeline. Wir haben irgendwelche Vertex-Shader, das bedeutet, wir haben Polygone. Von diesen Polygonen wissen wir die Vertices, die Koordinaten davon. Und dort wird das verarbeitet. Ja? Dann haben wir die Geometrie-Shader, das heißt, anhand der Vertices erkennt man, wie die zusammen verbunden sind und welche Polygone da draus entstehen. Also sei es Dreieck, Viereck oder so weiter. Setup und Rasterizer. Hier passiert Folgendes. Wir haben ja Kreide. Wenn wir uns Spiele oder allgemein Windows-Symbole oder sonst was anschauen, dann sind das ja meistens irgendwelche Polygone, ja? Rechtecke, Dreiecke und so weiter. Ja? Das Problem ist aber, unser Monitor kann sowas nicht einfach so darstellen, weil was wir haben, ist ja eine Menge von Pixeln. Und der Rasterizer macht genau das. er bringt die Polygone auf die Pixelebene. Das heißt, jeder Pixel, für den wird geprüft, zu wie viel Prozent ist er überlagert durch so ein Polygon, so ein Dreieck oder Rechteck oder sonst was, und geguckt, welche Farben haben denn diese Dinger. Und damit wird das Ding, der Pixel, eingefärbt. Ja? Und das ist genau das, was der Rasterizer macht. Und der Pixel-Shader macht dann noch sowas wie Texturen draufliegen. Noch dazu. Weiß man, welche hat. Okay? Genau. Da haben wir diese Pipeline nochmal abgebildet und nochmal dargestellt, was genau welcher Schritt macht. Also quasi die Software-Ebene auf die Hardware abgebildet. So wie es früher war. Okay? Genau. Und das war eben eine fixe Pipeline. Man musste jeden Schritt durchführen, um komplett das Bild darstellen zu können. Einige Schritte konnte man umgehen, aber das nur durch, Vermeiden von Aufrufen von speziellen Funktionen. Das alles. Aber irgendwas ändern an der Pipeline konnte man nicht. Ja? Also wie was verarbeitet wird, das konnte man nicht ändern. So, und heutzutage ist es möglich. Weil heutzutage haben wir keine fixe Pipeline, sondern was wir haben, ist eine Menge von sogenannten Multiprozessoren. Kennt ihr schon, ne? Multiprozessor, kennt ihr von CPUs. Das heißt, jeder von solchen Bubbles hier, also von Multiprozessoren, besteht aus mehreren Cores. In dem Fall werden diese Cores Shader genannt oder skalare Prozessoren. Und diese Shader kann man programmieren. Ganz normal in C, C++, Fortran, Java, je nachdem. Ja? Was man hier noch sieht, die GPU hat ihren eigenen globalen Speicher. Die Shader können darauf zugreifen, die Daten verarbeiten, wieder in den Speicher schreiben. Und ein Teil von dem globalen Speicher ist der Framebuffer, um eben Sachen auf dem Display anzuzeigen. Ja? Das ist alles. Der lokale Speicher hier ist dazu da, um die Kommunikation zwischen den Shadern zu machen, innerhalb eines Multiprozessors. Okay? Genau. Jupp. Was man heutzutage auch noch hat, ist ein sehr großer Registersatz. Weil von CPUs wisst ihr, wir haben irgendwie sowas bis zu 100, ein bisschen drüber Registern, ja, die wir verwenden können in unserer Programmierung. In der GPGPU gibt es je nach Generation, also wann die Grafikkarte rausgebracht wurde, 30.000 32-Bit Register oder noch mehr, 64.000. In der heutigen Generation sind es 64.000, vorher waren es 32.000. Eine große Zahl, oder? 32.000 Register, aber das Problem ist, diese Register sind auf jedem Multiprozessor für den Multiprozessor allein. Das heißt, sagen wir es mal so, die Generation von vorher, 32.000 Register, 32-Bit jeweils, sind hier drauf. Ist zwar eine Menge, aber die Shader hier, diese Cores, die teilen sie sich. Das heißt, jeder davon kriegt nur einen Teil. Und dazu kommt noch folgendes Problem. Wenn wir den Multiprozessor betrachten und wir haben hier den Registerset, auf diesem Multiprozessor werden sogenannte Thread Grids ausgeführt. Das gleiche wie auf einer normalen CPU, Threads, die parallel laufen und was machen, wird hier quasi in Gruppen von Threads zusammengebastelt von dem Treiber von CUDA oder von OpenCL, je nachdem, was man hat. Und diese Thread Grids teilen sich dann diesen Registerset. Das heißt, auf so einem Multiprozessor können vielleicht bis zu 8 Thread Grids abgebildet werden. Und die alle teilen sich diesen Registersatz. Ja? Das heißt, die Anzahl der Registern sinkt dramatisch von diesen 32.000 auf vielleicht nur 30, 60 pro Thread. Maximal. Und man muss sein Programm so machen, dass man damit quasi immer noch leben kann. Eine gute Performance rauskriegt. Was haben wir noch? Der globale Speicher ist die Bandbreite im Vergleich zu CPUs schneller, aber das ist intern. Das Problem ist, wenn man auf Grafikkarten arbeiten will, das da, der PCI Expressbus. Der bietet momentan nur 8 GB pro Sekunde in PCI Express 2. Es gibt die dritte Generation, die jetzt in einigen Mainboards bereits verbaut wird. Die ist natürlich schneller, aber die ist noch nicht so verbreitet. Also man hat hier 8 GB pro Sekunde, aber innerhalb der GPU oder innerhalb des Prozessors hat man das deutlich Vielfache davon. Bei GPU ist es zum Beispiel 200 GB pro Sekunde minimal, was man heutzutage machen kann. Natürlich muss man so ein Programm schreiben, was es auch nutzen kann. Wenn man ein Programm irgendwie nicht effizient implementiert, dann sinkt vielleicht die Performance auch auf 1 GB pro Sekunde und dann hat man nichts davon. Ja? Das heißt, man muss wirklich darauf achten, wie die Architektur aussieht und wie viele Shader man pro Multiprozessor hat, wie viele Multiprozessoren man hat und wie viele Caches und so weiter und so weiter. All das muss man beachten. Genau. So, die G80-Architektur, das ist von NVIDIA die erste, die rausgekommen ist, die man programmieren konnte. Und da hatte man so einen Aufbau von Multiprozessor. Man hatte 8 Shader-Einheiten pro Multiprozessor und dafür 30 Multiprozessoren auf einer Grafikkarte. Das heißt insgesamt 240 Shader, die alle gleichzeitig rechnen. Und jeder von diesen Shadern kann auch mehrere Threads gleichzeitig verarbeiten. Also was heißt gleichzeitig? Die werden zwar nacheinander gescheduled, aber solange ein Thread Arbeit hat und ich auf irgendwie Datenzugriffe warten muss oder auf Datenabhängigkeiten, dann nutzt halt ein Thread das. Sobald er irgendwelche Datenabhängigkeiten hat und warten muss, wird sofort ein anderer Thread da drauf geswitcht und dann kann er weiter benutzt werden. Ja? Also als Benutzer merkt man diesen Wechsel nicht und die Latenz zwischen den Wechseln ist deutlich geringer als bei CPU-Threads. So, da sind noch die Registersätze. Hier hat man den Interkommunikationsnetzwerk, um das Local Memory zu nutzen. So, das wären die Shader und das ist das Local Memory. Und die Shader können darüber kommunizieren, innerhalb eines Multiprozessors. Shader-Einheiten aus dem anderen Multiprozessor können darauf nicht zugreifen. Das muss man beachten. Ja? Das geht nicht. Was geht, die können sich über den DRAM austauschen, also über den normalen Speicher. Ja, was man noch hat, ein paar Caches. In der G80 hatte man Level 2 Cache, um die Multiprozessoren miteinander zu vernetzen. Das heißt, sie hatten gemeinsam Level 2. Level 1 gab es nicht. Ja, also jeder Multiprozessor hatte keinen spezifischen Cache für Datenzugriff auf den globalen Speicher. Was die aber hatten, waren sogenannte Textur-Caches und Constant-Caches, um spezifische Datenobjekte dort abzulegen. Also man konnte seine Objekte als Constant deklarieren oder als Textur und die wurden dann quasi über diese Caches durchgejagt bei Datenzugriff. Das hatte man heute immer noch, nur die sind deutlich schneller geworden und mehr Platz und dazu ist noch der Level-1-Cache gekommen. Genau. So sah quasi das in der G80 früher aus. Ja, nur hier quasi die Anzahl war 30 von diesen Multiprozessoren. Okay, Speicherhierarchie, lokaler Speicher, spezielle Speicher. Okay, spezielle Speicher ist eben das, was ich gerade gesagt habe. Man kann seine Sachen als Textur oder Konstanten deklarieren. Was aber dabei passiert, wenn das der DRAM ist, von der Grafikkarte, ja? Der wird nicht irgendwie unterteilt. Da gibt es keinen spezifischen Bereich, der als Konstantenspeicherbereich gilt oder als Texturenspeicher, sondern es wird geguckt, du sagst, ich brauche eine Textur, die ist so und so groß und dann wird einfach von diesem DRAM genauso viel Platz allokiert, aber quasi intern über den Textur-Cache geleitet und nicht über den Level 1, den normalen Datenzugriff-Cache. Das macht alles die Hardware. Ihr müsst einfach nur euer Objekt als Textur oder Konstante deklarieren. Genau. Jo, genau das. Was man hier sieht auf der Folie ist eine wichtige Besonderheit von Grafikkarten. Diese Shader, ich habe zwar am Anfang gesagt, das sind General Purpose Processors wie normale CPUs, die können quasi alles rechnen. Problematischer wird sowas wie Sinus, Cosinus, Wurzelberechnung, also all das, was komplexe Operationen sind und lange Taktanzahl brauchen für die Verarbeitung, das machen nicht diese Dinger, sondern das machen die sogenannten Special Function Units. Davon gibt es deutlich weniger auf jedem Multiprozessor, aber jeder Multiprozessor hat seine eigenen. Ja? Problematisch dabei wird sein, die Shader, das ist genauso wie SIMD. Ja? Die haben ein einzelnes Leitwerk und führen zur selben Zeit dieselbe Instruktion aus. Ja? Das ist eine wichtige Besonderheit von Grafikkarten. Diese Prozessoren, die können zwar alles machen, aber die müssen zur selben Zeit dasselbe machen. Das ist eine große Einschränkung. Werdet ihr auch merken. Die Leute, die in der Rechnerübung sind, auch mit Grafikkarten programmiert werden. Und wenn Sie diese Special Function Units nutzen, dann passiert Folgendes. Man hat einen Code, also ein Programm. In diesem Programm stehen irgendwelche Instruktionen. Und jeder Shader führt dasselbe Programm aus. Das heißt, selbe Instruktionen zur selben Zeit. Ja? Und irgendwann mal kommt so eine Stelle, wo vielleicht steht Cosinus. Und an der Stelle müssen Sie sich abwechseln. Weil von diesen Special Function Units, wie gesagt, gibt es deutlich weniger als von Shadern. Und wenn wir hier annehmen, wir haben hier 8 von den Shadern und 2 von SFUs, dann müssen sich quasi jeweils 2 Shader die SFU schnappen, ihre Berechnung durchführen, dann schlafen gehen, Wechsel zu den anderen 2 Shadern und so weiter und so weiter. Ja? Das nennt man Serialisieren der Programmausführung. Ja? Okay. Das sind so Details, die wechseln von Generation zu Generation, also wie viele Shader, wie viele Load Store Units, wie viele Special Function Units. Das alles könnt ihr euch gerne anschauen. Da gibt es auch Manuals und auch bei Wikipedia oder sonst wo gibt es detaillierte Informationen über das hier zu jeder Generation von Grafikkarten. Auswendig lernen würde ich sagen, braucht ihr nicht, weil das sind halt spezifische Daten für jede Generation. Ja, kann man sich wirklich nicht alles merken. Aber angefangen hat man halt mit 8 Shadern pro Prozessor, dann sind es jetzt 32 geworden und in der letzten Generation wurde es auf 192 Shader pro Multiprozessor erhöht. Das ist der letzte Stand. Bei Nvidia zumindest. ATI macht ihr eigenes Ding und da muss man auch genau nachgucken, was da los ist. Ja. Okay. Genau, die Speicherhierarchie aus der Sicht des Threads ist folgendes. Wir haben diesen Level 1 Cache in den heutigen Generationen. Und das ist ein gemeinsamer Bereich mit dem sogenannten Shared Memory oder auch Local Memory manchmal genannt. Ja? Das ist genau das, wo man die Threads in einem Multiprozessor kommunizieren kann. Und diesen Local Memory kann man konfigurieren. Also es gibt dann so einen Switch im Programm, gibt es eine Anweisung. Man kann sagen, möchte ich 16 Kilobyte als Level 1 haben und den Rest, in dem Fall 48 Kilobyte als Shared Memory oder umgedreht. 48 Kilobyte Level 1 und 16 Kilobyte Shared Memory. Oder aber auch in der neuesten Generation, mit der neuesten CUDA-Version, kann man auch 32-32 machen. Ja? Der Vorteil davon ist folgendes. Manche Programme, da weiß man nicht, wann welcher Zugriff auf welches Datenmoment passiert. Da braucht man genau den Level 1. Da fängt euch die Datenzugriffe ab, also quasi schreiben, lesen. Und wenn man die Daten wiederverwendet, dann profitiert man davon. Das Gute am Shared Memory ist aber folgendes, wenn man weiß, wie man durch die Daten durchgeht und man weiß, man muss sie immer wieder verwenden, dann kann man sie in dieses Shared Memory laden, weil das Shared Memory ist ein explizit adressierbares Memory-Bereich. Ja? Da könnt ihr wirklich sagen, Array an der Stelle I und das liegt im Shared Memory an der Stelle I. Genau das ist der Vorteil davon. Level 1 ist nicht explizit adressierbar, sondern implizit durch eure Speicherzugriffe und Shared Memory ist explizit adressierbar. Das heißt, wenn ihr ein Programm habt, wo ihr wisst, wie die Datenzugriffe sind, könnt ihr das dort ablegen und das nutzen. Okay? So, Level 2 ist halt normaler Level 2 Cache. Da greifen alle Multiprozessoren drauf zu. Jeder Multiprozessor hat aber seinen eigenen Bereich, wo er Level 2 befindet. Oder DRAM. Da greifen alle drauf zu. Genau. Und die Größe von diesen Dingern ändert sich auch von Generation zu Generation. Das heißt, das braucht ihr eigentlich auch nicht auswendig zu lernen, ihr müsst nur wissen, dass die Bandbreite deutlich größer ist als bei normalen CPUs. Also 260 GB ist eine Größe, die man mit CPUs heutzutage nicht erreichen kann. Da ist man vielleicht sowas bei 1220. Manche können ein bisschen mehr, je nachdem wie viele Prozessoren man hat und wie viele Speichercontroller man hat. Ja? Und wie viele Channels diese Speichercontroller noch bieten und so weiter. Aber mehr als 100 wird man nicht erreichen, zumindest heutzutage. Okay. Jo. Das CUDA und auch alle Folien, die bisher gekommen sind, ist NVIDIA-spezifisches Modell. Ja? Also ATI macht ihr eigenes Ding. Die hatten sogenannte VLIF-Wörter eingesetzt. Kennt ihr das? VLIF? Was ist VLIF?
Very Long Instruction
Word. Mhm. Und was macht das?
Da wird die Parallelisierung erreicht, dadurch, dass der Compiler sozusagen die parallel ausführbaren Befehle vorsortiert.
Genau, also er gruppiert sie in einem Befehl und dann quasi werden sie zusammen ausgeführt, weil man so viele Ausführungseinheiten hat. Ja? So, bei NVIDIA ist es dieses SIMD-Prinzip, wo wir wissen, wir haben mehrere Shader und wir können unsere Instruktionen gleichzeitig auf diesen Shadern ausführen. Und zwar dieselbe Instruktion, das ist halt der Unterschied. So, ATI ist seit 2 Jahren auch dabei, auf SIMD umzusteigen und hat es auch schon gemacht. Das heißt, die machen jetzt das gleiche Modell wie NVIDIA, weil VLIF sich nicht durchgesetzt hat von der Performance her. Aber die bieten keine eigene Programmierschnittstelle an. Die haben es mal versucht, aber da sind sie zu spät gekommen. Und das CUDA, was von NVIDIA kommt, gab es schon lange davor und die haben sich einfach durchgesetzt. Ja. Das heißt nicht, dass man keine Möglichkeit hat, die Grafikkarten zu programmieren. Die Leute, die das schon gemacht haben bei uns, die wissen, es gibt das OpenCL-Framework, damit kann man alles programmieren. Sowohl CPUs, NVIDIA-GPUs, ATI-GPUs und auch so Accelerator-Karten. Ja. Wie Xeon, wie die Zell-Karte zum Beispiel oder Xeon Phi, so ein Multicore entwickelt von Intel, den man auch als PCI-Express-Karte einstecken kann. Genau, das sind sogenannte Acceleratoren. Aber jetzt gehen wir mal auf CUDA ein. Das ist das von NVIDIA und das ist ein Programmierframework, was man nutzt, um eben NVIDIA-Grafikkarten zu programmieren. Man kann damit nichts anderes machen, außer noch vielleicht CPU-Code zu schreiben, aber mehr nicht. Okay. Wie schon mehrmals gesagt, alle Threads innerhalb eines Multiprozessors müssen dieselbe Instruktion zur selben Zeit ausführen. Das liegt daran, dass sie ein gemeinsames Leitwerk haben. Wir haben also Datenparallelität, das kann man auch als Thread-Parallelität bezeichnen, aber der Unterschied zum normalen Thread-Parallelität, was man aus Multicore-Systemen kennt, ist halt, dass wir wirklich dieselbe Instruktion ausführen müssen. Ja? Bei Thread-Level-Parallelität können die sonst welche Programme machen und sonst welche Instruktionen gleichzeitig machen. Okay. SIMD. In der Übung haben wir das schon besprochen. Die nicht in der Übung waren, das SIMD bezieht sich auf das SIMD-Prinzip, also basiert auf dem SIMD-Prinzip. Nur hier haben wir noch zusätzlich Threads, die unabhängig voneinander sind und nicht eine einzelne ALU, die dasselbe macht, auf mehreren Daten. Ja? Das ist der Unterschied. Okay, fangen wir es mal an. Wie ich auch schon mal gesagt habe, wenn man NVIDIA-Grafikkarten programmiert, dann werden die Threads, die man auf den Grafikkarten ausführt, in diese sogenannten Thread-Grids zusammengruppiert. Das sieht man hier. Wir haben hier Step 1 und Step 2, das sind Kernels, also Funktionen, die auf der Grafikkarte laufen. Und jede von diesen Funktionen hat ihren eigenen Grid. Das heißt, man kann jeden Funktionsblock beliebig definieren, wie viele Threads, wie sie angeordnet werden sollen und so weiter. Und hier, was man sieht, ist ein zweidimensionales Grid. Wir haben Blöcke in Y- und X-Richtung. Ja, nummeriert. Jeder hat seinen eigenen Nummer-Index in X- und Y-Richtung und es geht auch sogar bis 3D. Also man kann X, Y und Z-Richtung angeben. Und jeder von diesen Blöcken besteht auch noch aus vielen Threads, weil jeder von diesen Blöcken wird auf einem eigenen Multiprozessor abgebildet. Das war das, was ich hier gemeint habe. Ja? Jeder Block bekommt einen eigenen Multiprozessor und wird dort ausgeführt. Und deswegen, da wir mehrere Shader auf einem Multiprozessor haben, müssen auch mehrere Threads da sein, damit wir auch von denen profitieren können. Und hier sieht man auch eine zweidimensionale Darstellung. Wir haben hier zweidimensionales Block in Y- und X-Richtung, viele Threads und das geht auch dreidimensional. Das heißt X, Y und Z. No? Was wichtig ist zu verstehen, das ist keine physikalische Organisation, sondern einfach nur ein logisches Prinzip oder ein virtuelles Prinzip, um euch die Adressberechnung leichter zu machen. Wenn man zum Beispiel eine Matrixmultiplikation ausführt und ihr habt mit 2D-Pointern angefangen, dann ist sowas für euch leichter. Ja? Dann könnt ihr quasi eure 2D-Grids und Blocks in 2D organisieren und dann wisst ihr, XY ist genau an der Position in der Matrix. Man kann natürlich dasselbe in linear machen, also 1D, sowohl für die Threads, Grids, als auch die Thread-Blöcke. Da muss man natürlich umrechnen in 2D-Koordinaten. Ja? Aber prinzipiell gibt es da keinen Unterschied. Die Hardware oder der Treiber macht in beiden Fällen dasselbe. Ja? Es ist wirklich physikalisch einfach nur ein Array von Prozessoren und die machen dasselbe. Und nicht in ein zweidimensionales Gitter oder sowas. Okay. Da sieht man nochmal die Blöcke nochmal, genau. Und der Zugriff auf den Speicher. Ja. Yep. So, nochmal zu dieser Darstellung. Wenn wir die Shader betrachten, ja, jeder Shader kann sogenanntes Local Memory, also nicht zu verwechseln mit diesem Local Memory, was als Shared Memory bezeichnet wird, sondern das Local Memory definiert innerhalb des DRAMs einen Bereich, der nur für diesen Thread zur Verfügung stellt. Das heißt, selbst andere Shader in demselben Multiprozessor können darauf nicht zugreifen. Das ist so quasi Private Element nur für den Thread. Okay? Aber was passiert, wenn wir zum Beispiel in unserem Programm eine Instruktion, also quasi einen Bereich definieren und sagen, okay, Local Memory, nennen wir das mal das Ganze, und da liegen 1024 Elemente vom Typ Int, dann passiert Folgendes. Jeder von diesen Shadern bekommt seine eigenen 1024 Elemente. Und wenn wir sagen, unser Prozessor hat 6 Shader-Elemente, also 6 Shader, und wir instanzieren auch 6 Threads in einem Block, ja, dann passiert eine zweidimensionale Anordnung im DRAM. Und zwar, die erste Zeile gibt für jeden Thread, für Thread 0 die erste Position, für Thread 1 die zweite Position, für Thread 2 die dritte Position und so weiter. Ja? Das ist sehr wichtig, da kommen wir nochmal später darauf zu, warum. Der Zugriff auf diese Elemente mit dem Index, mit demselben Index ist nämlich entscheidend. Ja? Aber das erkläre ich nochmal, warum. So, dann haben wir noch diese Shared Memory. Das ist genau das, was auch häufig als verwirrend ist es zwar, aber auch als Local Memory bezeichnet wird. Und da greifen alle gemeinsam zu. Das heißt, wenn wir in unserem Code sagen, wir haben entweder ein Shared Int, was weiß ich, Shared Memory mit 1024 Elementen, haben wir kein 2D-Gitter, sondern einfach nur 1024 Elemente in dem Shared Memory-Bereich. Das heißt, nicht im DRAM, sondern hier 1024 Elemente und zwar für alle Threads gemeinsam. Nicht jeder hat seine eigenen 1024, sondern alle Threads innerhalb eines Multiprozessors teilen sich diese 1024. Okay? So, und der Global Memory ist klar. Das ist das. Da können wir sonst was machen. Wir können da Texturen anlegen, wir können Konstanten anlegen. Wir können auch sagen, wir brauchen mal 2 GB und dann kriegen wir 2 GB an Speicher. Linear adressierbaren Speicher natürlich. Okay. Ja, zu der Programmierung. Wie gesagt, viele Leute von euch kennen das schon, die bei uns waren. Aber das ist wichtig, sowohl für die Prüfung als auch für die Rechnerübung. Deswegen gehen wir das mal schnell durch. Wir haben 3 Funktionstypen. Das heißt, jede Funktion, wenn man so einen Code schreibt, bekommt diesen Identifier. Wenn es einfach nur Host ist, dann ist es eine normale CPU-Funktion. Die wird von der CPU gerufen und kann nicht von der Grafikkarte gerufen werden. Ja? Man kann es auch weglassen, das ist immer noch CPU, weil normaler Code. CUDA ist nämlich normaler C++-Code. Ja? Basiert auf dem C99-Standard, hat ein paar Sachen speziell, also wie diese Funktionstypen und noch ein paar andere Sachen, aber sonst ist es normales C. Man kann es aber mit C++ kombinieren, wenn man Objekte machen möchte. Okay, dann hat man noch dieses Device. Man kann beide kombinieren. Was Device macht, das sagt, das ist einfach eine Subfunktion, die nur durch die Grafikkarte gerufen werden kann. Nicht durch die CPU. Das ist wichtig zu unterscheiden. Und zwar vor allem zu der nächsten, zu der Global. Die Global wird zwar durch die CPU gerufen, ausgeführt wird sie auf der Grafikkarte. dass quasi der Einstiegspunkt in die Grafikkartenfunktion von der CPU aus. Weil der Code ist ja immer noch CPU. Wir haben ein Host, was durch die CPU, also Host-Programm, was durch die CPU verarbeitet wird. Und irgendwann mal kommen wir zu so einer Global-Funktion und dann gehen wir in die GPU rein. Okay? Die Globals können dann die Devices rufen, diese Device-Funktion. Das ist halt das, was man als Unterfunktion bezeichnet. Aber die Devices können nicht von Host-Funktionen, also nicht von CPU-Funktionen benutzt werden. Genau. Und wenn man Host und Device kombiniert, dann macht der Compiler daraus zwei einzelne Funktionen. Eine ist durch die CPU rufbar, die andere ist nur durch die Device rufbar. Aber es sind zwei unterschiedliche Funktionen, es ist quasi wie Templates. Ja. Da werden zwei komplett unterschiedliche Funktionen generiert, obwohl sie dasselbe machen. Jo. Und genau das Gleiche oder sowas Ähnliches hat man für die Speichertypen. Wenn man Device irgendwo im Code schreibt, man Device int value, dann ist das hier, man kann es auch global belegen mit einem Wert, das hier zwar im Host-Code irgendwo drin, aber die CPU kann darauf nicht zugreifen, weil es sich im Speicherbereich der Grafikkarte befindet. Die GPU, dadurch, dass es eine globale Variable ist, kann das. Ja? Das ist, dafür ist dieses Device-Speichertyp da. Und das Shared ist eben dazu da, um den Shared Memory zu benutzen. Ja. Wenn man normale Pointer allokieren möchte, dann ist es eigentlich ganz normal, so wie ihr bereits kennt, in Stern. Und dann benutzt man halt CUDA-spezifische Allokationsfunktionen, um den Grafikkartenspeicher zu allokieren. Aber ansonsten unterscheidet sich das vom Typ oder von der Programmierart gar nicht von einem CPU-Speicherbereich. Nochmal der zeitliche Ablauf. Bei dem zeitlichen Ablauf ist wichtig zu wissen, wenn man hier an diese Stelle kommt, an die Global-Stelle, wo der Funktionsaufruf für die Global passiert. Ja? Dabei ist Folgendes wichtig: Der Aufruf einer CUDA-Funktion oder einer Grafikkartenfunktion ist asynchron. Weiß einer von euch, was das bedeutet?
Naja, das bedeutet, dass die Funktion gerufen wird, der Prozessor aber nicht dann entsprechend, also die Flusskontrolle geht ja dann an die GPU in
genau, Falle. Genau.
Die CPU wartet aber nicht darauf, dass die GPU sagt, ich bin fertig und habe hier dieses Ergebnis für dich, sondern die CPU rechnet mit ihrem nächsten Befehl weiter.
Richtig, genau. Also wenn hier steht malloc irgendwas, dann macht es die CPU auch gleich. Die wartet nicht, wie du es gesagt hast, wie du Michael es gesagt hast, die wartet nicht, bis die Funktion hier fertig ist. Dafür gibt es spezielle Synchronisierungsfunktionen. Die nennen sich zum Beispiel CUDA Device Synchronize. Wenn man das irgendwo im Code nach einem globalen Funktionsaufruf hat, dann wird diese Funktion synchronisiert. Und erst dann kann man auf die Ergebnisse davon mit erwarteten Funktionalität zugreifen. Ja? Wenn man quasi das macht und dann gleich hier malloc sagt und dann sagt man memcopy, gib mir die Ergebnisse von hier, ohne das hier zu nutzen, dann kriegt man sonst welche Wert. Es kann sein, dass die Funktion schon fertig ist, muss aber nicht. Richtig, genau. Ist genauso, genauso. Ja. Jo. Wie schon gesagt, wir haben normale Pointer für die Device-DRAM-Speicherbereiche, aber wir müssen die CUDA-spezifischen Funktionen nutzen. In dem Fall dieses zum Beispiel CUDA-Malloc. Klingt wie Malloc, macht das genau dasselbe, nur auf Grafikkarte. Und die Parameter sind auch dieselben. Beziehungsweise bei malloc erwarten wir eine Rückgabe als ein Point auf den Bereich, wo wir die Daten haben. Und hier müssen wir den Pointer als ersten Parameter zur Verfügung stellen. Ja? Also wir sagen einfach CUDA malloc, Pointer und dann die Größe, wie viel in Bytes. Fertig. Nichts Komplexes, nichts Neues, einfach nur ein anderer Name. So. Um dann die Daten, das ist auch ein wichtiger Bereich, wenn wir das hier als Systemspeicher bezeichnen, und da haben wir die CPU, die kann direkt darauf zugreifen, auf alle Daten, die im Systemspeicher stehen. Natürlich auf die prozessinternen Daten. Wenn wir jetzt hier einen Bereich haben, den möchten wir in der Grafikkarte nutzen. Können wir nicht direkt, also wir nehmen es mal erstmal so hin, als ob man nicht von der Grafikkarte darauf zugreifen kann, nicht von hier die Daten von dort bekommen. Dafür sind diese Funktionen QDAMMCopy und die Richtung. Device to Host und Host to Device. Ja? Wenn wir sagen, wir möchten ein QDAMMCopy, wir geben zwei Pointer von wo und wohin. Und wir sagen Device to Host, dann bedeutet, wir laden von hier einen Bereich nach da. Wenn wir sagen Host to Device, dann laden wir von dem Pointer hier nach da. Also die Richtung ist entscheidend und leider, was auch noch wichtig ist, man muss die Pointer hier dementsprechend platzieren. Der erste Pointer ist immer der Target-Pointer. Und der zweite Pointer ist immer der Source-Pointer. Das heißt, je nachdem, welche Richtung man hat, muss man die beiden auch drehen. Ein bisschen doof, weil das allein sagt er nichts eigentlich. Aber egal. Was haben wir noch? Shared Memory. So kann man es allokieren oder beziehungsweise definieren, habe ich ja schon mal dahin geschrieben. Und der Zugriff darauf, getElement, komisch, aber der Zugriff darauf, wenn wir das hier als Shared Memory haben, ich mache das mal kurz weg, und da ist der Code weiter, ja, dann können wir einfach in demselben Code sagen, Shared Memory an der Stelle 0 ist gleich das da. Das geht. Ne? Weil das ist quasi GPU-Bereich und GPU kann da drauf schreiben. Was hierbei auch wichtig ist, das Shared Memory ist nämlich auch asynchron. Ist zwar ein bisschen doof wegen Synchronisierung, aber im Endeffekt hat sich herausgestellt, dass es besser für die Thread-Zugriffe, die nicht synchron laufen zu lassen. Ja, also das heißt, hier muss man auch spezifische Synchronisierungsbarrieren einfügen, wenn man von allen Threads irgendwie die Indizes hier ändert und mal der eine Thread auf die eine Position zugreifen möchte und mal auf die andere und dann vielleicht auf eine Position, die der andere Thread beschrieben hat. Das ist das Entscheidende. Wenn Sie irgendwie nicht gemeinsame Bereiche nutzen, dann ist es egal, brauche ich keine Synchronisierung. Weil jeder Thread, wenn er ein Datum reingeschrieben hat, kann am nächsten Tag auch schon das Datum lesen. Ja? Aber wenn ein anderer Thread aus demselben Multiprozessor darauf zugreifen will, muss man leider synchronisieren. Jo. Genau. So, das ist der erste Beispiel. Ein Hello World Beispiel für Güterprogrammierung. Sieht nicht viel anders aus als Hello World von CPUs. Das Einzige, was man hat, diese drei Aufrufe, aber die Funktion selber sieht genauso aus, wie als ob man Hello World schreiben würde in C++ oder in C, besser gesagt, weil hier kann man kein stdcout benutzen. Ja? Was hier passiert, hier sagen wir uns, wie wollen wir diese Dinger hier anordnen. Und zwar den Grid und den Block. Und das müssen wir nur einmalig instanzieren, weil alle Blöcke innerhalb eines Kernels, also innerhalb eines Thread-Grids, müssen von derselben Größe sein. Die können gar nicht von unterschiedlicher Größe sein, innerhalb desselben Thread-Grids. Für zwei verschiedene Funktionen können Sie es natürlich. Aber für eine Funktion sind es dieselben. Deswegen definieren wir es einmalig und nutzen das. Ja? Und hier haben wir GridDim, das ist die erste, also 2 mal 2 Blöcke. Ja? Also x Richtung 2, y Richtung 2, insgesamt 4. Und die Anzahl der Threads pro Block auf 9, in x Richtung 3, in y Richtung 3. Ja? Nichts Magisches, alles verständlich, hoffe ich. Und dann haben wir insgesamt 4 mal 9, 36 Threads. Und die laufen in parallel. Das heißt, die rufen gleichzeitig diesen Kernel da auf. Jeder für sich, aber dasselbe Programm. Dann haben wir hier diese, nennen wir mal die Makros oder eingebaute Build-ins von CUDA. Über diese Build-ins können wir auf den Index jedes Threads zugreifen. Block-Index sagt, in welchem Block sich der Thread befindet. Wir brauchen X und Y, weil wir zweidimensionale Struktur haben. Ja? Und genauso für Thread X, Y, weil wir auch zweidimensionale Blöcke haben. Und da drinnen gibt es halt X, Y. Logisch, oder? Und dann werden 36 Ausgaben, hier ist Thread so und so, mit unterschiedlichen Indexpositionen ausgegeben. Fertig, aus. Müssen aber nicht, weil hier steht kein CUDA-Device-Synchronize. Das heißt, wenn irgendwelche Scheduling-Strategien von CUDA kaputt gehen, und es dauert länger, als hier zurückzukommen und den Standard-Puffer auszulagern auf dem Monitor, ja, also zu printen auf dem Monitor, dann werden halt ein paar Ausgaben fehlen. Deswegen vollständiger wäre es quasi, wenn hier CUDA-Device-Synchronize stehen würde. So ist eine mögliche Ausgabe. Dadurch, dass die Threads zwar parallel laufen, aber wir eine gewisse Anzahl an Schädern haben, und die muss nicht 36 sein, wenn zum Beispiel 8 ist, dann müssen sich die Threads wechseln auf demselben Multiprozessor. Oder in dem Fall haben wir, wie viele Multiprozessoren hatten wir? Blöcke? 4 Blöcke, also 4 Multiprozessoren werden genutzt. Jeder kriegt einen eigenen Block. Und auf diesen Multiprozessoren werden 9 Threads benutzt. Wenn wir 8 haben, dann muss quasi einer irgendwie mal auf einem anderen wieder neu platziert werden. Ja, der letzte. Das ist zwar eine mögliche Ausgabe, aber die kann variieren, weil Threads sind immer asynchron. Okay? Ja, Vektoraddition. Das ist das nächste Beispiel, was wir brauchen, um 2 Vektoren miteinander zu addieren. Vektoren sind klar, ne? Einfach lineare Matrizen. 2 Vektoren miteinander zu addieren und zum dritten. Wir berechnen uns eine globale Indexvariable. Und zwar ist es dafür notwendig, wenn wir linearisierten Zugriff haben. Also, wir haben hier einen Vektor A und da Vektor B. Da ist Index 0 und da ist Index, was weiß ich, 1.048.575, meinetwegen. 2 Potenzen sind immer schön. Dann passiert Folgendes. Wir müssen ja von jedem Thread, wenn wir ein effizientes Programm für die Vektoraddition schreiben wollen, muss jeder Thread ein einzelnes Element verarbeiten, das Ergebnis zurückschreiben und dann ist er fertig. Ja? Problematisch ist aber dann, wenn wir vielleicht nur 10.000 Threads haben, weil dann fehlen ja hier ein paar. Ja? Das heißt, jeder Thread müsste theoretisch in einer Schleife, hier an der Stelle if, müsste man eine Schleife einbauen, die jeden Thread-Index einfach um so viele Indizes weiter wandern lässt, wie Threads insgesamt gibt. Und die globale Index dieses i, das berechnet genau diese Position. Ja? Wenn wir uns jetzt diesem Beispiel aus dem vorher, aus dem Hello World herziehen, wir haben ja 2x2 Grid und jeder von diesen besteht aus 3x3 Threads. Passiert Folgendes. Hier haben wir jetzt einen Einwendungsleiter, aber ist mir egal. 0,0 ist da, 0,1 ist hier, 1,0 ist dort, 1,1 ist da und genau das gleiche haben wir hier. Wir kriegen den Blockindex, zum Beispiel 0, 0 und wir kriegen den Threadindex 0, 0. Hier haben wir zwar ein lineares ohne y, aber die Rechnung ist ähnlich. Man müsste für x und y die globale Berechnung machen. Und dann nehmen wir die beiden zusammen, wir sagen, wir sind im Block so und so und wir haben 2 Blöcke. 0 mal 2 ergibt 0. Plus den lokalen Index, das ist in dem Fall 0, mal, genau, plus 0. Dann sind wir auf der ersten Position, also auf der 0. Jetzt, wenn wir den Thread 0,1 nehmen, ja, dann haben wir, Moment, das ist falsch, das wäre richtig, genau. Der Block ist immer noch 0. Ja? Der Thread 1 ist nämlich im Block 0. Also 0 mal 2 plus 1. Und da sind wir genau bei der Indexposition 1. Sieht man schon den Unterschied. Ne? Und genau das gleiche macht man für die anderen und dann ergibt sich die komplette globale Adresse. Das heißt, man kann global das Ding adressieren. Ja? Da ist es nicht kompliziert. Und für 2D-Strukturen nutzt man halt noch Y-Koordinaten in der gleichen Art und Weise. Jo. Worauf man aufpassen muss, auch in der Vorschleife, falls man eine hat, auf diese Überprüfung. Wenn wir nämlich Folgendes haben, wir haben zwar 1 Million so und so viele Elemente, aber wir können, ich glaube, 62 Millionen Threads insgesamt instanzieren, auf einer Grafikkarte heutzutage. Irgendwie 20 Millionen wäre irgendwo da, ganz weit weg. Ja, darauf dürfen wir gar nicht zugreifen. Das heißt, diese Prüfung muss sein, ne, um richtigen Code zu schreiben. Wenn man nur liest, passiert vielleicht nichts. Man kriegt zwar einen falschen Wert oder irgendwas, aber schreiben tut man nichts. Wenn wir schreiben, kann es passieren, dass wir im Programmbereich landen und irgendwelche Instruktionen überschreiben. Hatten wir ja schon ab und zu mal. Ne? So. Ja, und dazu das Programm auf der Host-Seite, also auf der CPU-Seite. Wir haben 3 Pointer. Auf der Host-Seite haben wir 2 und da müssen wir noch HC geben eigentlich. Na gut. Wir haben scheinbar nur HA und HB. Die brauchen wir, weil die Daten können wir ja nicht auf der GPU generieren. Die müssen ja aus dem Systemspeicher kommen. Ne? Dann allokieren wir die Pointer, also die Bereiche auf der Grafikkarte mit dem CUDA-Malloc. Genauso haben wir A, B und C. Dann kopieren wir und hier ist es genau die Reihenfolge. Target und Source. Von Host-Seite kopieren wir auf die Device. Das heißt von A nach B, von A nach A und von A, B nach B. Host-to-Device, Host-to-Device. Ja. Dann sagen wir, wir haben 256 Threads in einem Block, linear. Das heißt, wir haben diesmal keine 2D-Grids, sondern 1D-Grids. Und wie viele Blöcke wir brauchen, berechnen wir in dieser lustigen Formel da drüben. Wir haben N, wir wissen, wie viele Threads pro Block sind. Dividieren einfach das Ding, wir wissen, wie viele Blöcke wir haben. Dann tun wir vielleicht noch ein 1 da drauf addieren, falls wir zu wenig Threads instanziert haben, hätten, wenn wir die Blöcke quasi, wenn die Blockanzahl nicht komplett aufgeht, ja, wenn hier noch ein Rest übrig bleibt. Und damit instanzieren wir unseren Wegaddition, fertig. Am Ende müssen wir natürlich, aha, interessant, die Daten zurück auf die CPU übertragen, um sie ausgeben zu können oder verifizieren zu können oder weiterverarbeiten zu können oder sonst was. Deswegen sage ich doch, da fehlt hier noch ein HC. Ist ja nicht von mir. Genau, und am Ende, da wir ordentliche Programmierer sind, und hier ist es nicht so, CUDA-Free für die Freigabe vom Device-Speicher und natürlich, ne? Genau, aber egal, das ist ja nur ein Beispiel. Okay. Kopiert, okay. Das haben wir alles schon besprochen. Multiprozessoren, nochmal wichtig, jeder Block kriegt einen eigenen Multiprozessor. Jetzt, wenn wir 4 Multiprozessoren zum Beispiel haben, ja, auf der Grafikkarte, und wir instanzieren aber 128 Blöcke, ja, was denkt ihr, was passiert? Sind denn wir da zu wenig, oder? Wenn jeder seinen eigenen kriegen soll. Passiert nichts anderes als zum Beispiel, es muss nicht so sein. Der Block 0 geht dahin, der Block 1 geht dahin, der Block 2 geht dahin, der Block 3 geht dahin und dann wird einfach wieder zurück, Block 4 da, 5, 6, 7 und so weiter. Es muss aber so nicht sein. Es kann so sein, dass 9 da ist, hier ist die 7, da ist die 32 und so weiter. Wie das passiert, das macht die Device, der Treiber. Der Programmierer hat darauf keinen Einfluss. Ist eine schöne Sache, weil, also an sich ist es keine schöne Sache, wenn man keine Kontrolle darüber hat, aber eine schöne Sache, man kann damit Latenzen bei dem Zugriff auf den Speicher überbrücken. Weil die Grafikkarte weiß, welche Blöcke sind gerade beim Warten auf irgendwelche Speicherzugriffe und welche nicht. Und reichen die Ressourcen oder reichen die Ressourcen nicht? Weil, wie vorhin schon gesagt, die Register und der Shared Memory werden unter allen Blöcken, die auf demselben Multiprozessor sind, geteilt. Ja, und wenn hier zu viele Ressourcen angefordert werden und der Multiprozessor kann ihn nicht zur Verfügung stellen, geht es einfach nicht. Dabei ist leider bei Grafikkarten oder mit CUDA oder mit OpenCL momentan nicht immer möglich, sowas festzustellen. Ihr startet eine Global-Funktion, ihr überprüft den Fehlerfleck, die die zurückgibt, ob da ein Fehler passiert ist. Und selbst wenn die Ressourcen nicht reichen, merkt ihr nichts. Die CUDA sagt euch, es gab keinen Fehler bei der Ausführung. Ihr überprüft eure Ergebnisse, da stehen sonst welche Werte drin. Das ist leider so. Ich vermute mal, das liegt alles an dieser Asynchronität, daran, dass der Scheduler in der Hardware das, diese Verwaltung macht, wie die Blöcke verteilt werden. Aber selbst NVIDIA hat da keine Kontrolle drauf. Ja. Weil es ist so ein genannter nicht-deterministischer Prozess. Der Scheduler ist nämlich, er wählt einfach einen Block aus, der gerade frei ist, der nichts zu tun hat, tut es auf einen Multiprozessor abbilden, der auch gerade frei ist, fertig. Und das kann in beliebiger Reihenfolge passieren. Okay. Das ist auch wichtig, diese Warps. Die werden auch in der Prüfung abgefragt. Deswegen sehr wichtige Sache. Wir hatten ja die Gruppierung in die Blöcke, die Gruppierung innerhalb des Blocks. Und dann haben wir noch eine kleine Besonderheit. Innerhalb der Blöcke. Werden 32 nacheinander folgende Threads, egal ob es zweidimensional oder eindimensional ist, zweidimensional wird einfach auf 1D umgerechnet, in sogenannten Warp zusammengeschaltet. Warum das so ist? Bis zu der aktuellen Generation hatten wir 32 Threads oder 32 Shader innerhalb eines Multiprozessors. Die liefen alle gleichzeitig. Ja? Dieselbe Instruktion zur selben Zeit. Deswegen hat man sich gesagt, gruppieren wir sie doch mal zu 32 Threads. Und das nennen wir Warp, weil die können sich, die brauchen sich nicht zu synchronisieren. Die laufen ja alle sowieso gleichzeitig. Ja? Und das ist dieses Warp. Die müssen dieselbe Instruktion zur selben Zeit ausführen, aber jeder Warp kann in einer anderen Instruktion gerade sein. Warum das der Fall ist? Sprünge. Ja? Man kann zum Beispiel sowas schreiben, ich nehme mir meine Thread-Index und sage, ist das Modulo 10 kleiner 10, kleiner 5? Das wäre immer. Genau. Ist es kleiner 5? Das würde zutreffen für alle Threads mit Index 0, 1, 2, 3, 4 und alles, was quasi mit dem Rest wieder bei dem Dings landet. Für alle anderen würden wir nicht in diesen Block reingehen. Es gibt vielleicht noch einen Else-Block. Was passiert, ist folgendes. Innerhalb eines Warps werden 5 Threads genommen, plus die natürlich, die auch Modul 10 den Rest geben. Das wären, helft mir mal kurz, 30 und 30 wäre 0, ne? 29 wäre 9. Das ist nicht kleiner. 31 wäre auf jeden Fall drin. Bis 32, nur 32. Dann die 20, 21, 10 und 11. Achso, eigentlich wiederholt sich das, stimmt. 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24 und dann die 30, 31. All diese Threads würden hier reingehen. Und der Rest von diesen Threads müsste da reingehen, aber nicht zur selben Zeit. Weil wir haben gesagt, innerhalb eines Warps müssen sie alle dieselbe Instruktion ausführen. Und was passiert? Die anderen, die hier reingehen, werden einfach schlafen gelegt. Ja? Das ist der Unterschied zu SIMD. Beim SIMD rechnen alle. Weil es gibt nur ein Rechenwerk und der führt auf allen Daten dieselbe Operation aus. Wenn wir aber quasi möchten, dass nur die Operationen hier für spezifische Elemente rauskommen müssten, müssen wir nachträglich die Ergebnisse ausmaskieren. Ja. Hier macht es der Scheduler. Der Thread sagt, oh, ich kann nicht, weil ich gehöre nicht zu dieser Gruppe, ich lege mich mal kurz schlafen. Die Threads hier führen es aus und dann gehen sie schlafen. Dann wechselt man zu denen. Und nachträglich, wenn der ganze If-Block fertig ist, passiert eine implizite Synchronisierung. Hier braucht ihr in Instruktion keine Anweisung hinzuschreiben, die synchronisiert die Threads, sondern das passiert automatisch. Dann gehen alle 32 wieder weiter, gemeinsam. Und das ist die die Funktionalität von WAP. Ja? Klar geworden? Gut. Tadab. Eigentlich das Gleiche nochmal. Viele Blöcke, Multiposition beschäftigt. Noch eine wichtige Sache ist Folgendes. Habe ich auch schon mal erwähnt, aber hat man vielleicht nicht genau mitbekommen. Wenn wir zum Beispiel 6 Shader auf einem Multiprozessor haben und wir haben 128 Threads, ja, dann werden diese, genauso wie hier, in beliebiger Reihenfolge darauf abgebildet, aber immer in 32er Gruppen. Ja. Also bei 32 mit dem WAP ist es halt auch bei alten Generationen so gewesen, da hatte man nur 8 Shader und dann wurden jeweils nur 4 am Anfang genommen von dem WAP, dann die nächsten 4 und so weiter, bis man den kompletten WAP abgearbeitet hat. Und dann ist der nächste WAP dran gekommen. So, 128 Threads, in beliebiger Reihenfolge hier drauf. Ja? Und wenn der hier und der hier zum Beispiel sagen, wir möchten jetzt Daten laden. Diese Daten liegen nicht in unserem Cache, also der Datenzugriff dauert lange. Irgendwie 400 Mikrosekunden oder was auch immer das waren, vorhin Latenz haben wir beim Datenzugriff. Diese Prozessoren, die werden aber nicht deaktiviert, also die warten nicht, sozusagen. Sondern da kommt einfach, wenn wir zum Beispiel sagen, Thread, das war am Anfang 0, 1, 2, 3, 4, 5, mit dem Index 0, 1, 2, 3, 4, 5, dann kommt einfach der Thread-Index 6. Die Register haben sie ja sich bereits geschnappt, ja, am Anfang. Weil sonst würde es ja gar nicht funktionieren. Haben wir hier auch besprochen mit ihm, nicht genügend Ressourcen. Ja. Wenn die Ressourcen reichen, dann kann der 6, der Thread 6, der hat ja nichts bisher zu tun, dann wird er einfach darauf geschedult und rechnet seine Sachen. Die Operation von Thread 0, dieser Speicherzugriff, wird aber trotzdem weiter ausgeführt. Und sobald der fertig ist mit dem Laden und der hier vielleicht was lädt, wird einfach zurückgeswitcht. Die Register sind da, also kann er sie einfach wiederverwenden. Genau das gleiche Prinzip haben wir bei HT in den Multiprozessoren. Ja. Okay. Was haben wir noch? Thread pro Block. Genau. Die Ressourcen werden geteilt, das heißt, weniger Shared Memory, desto mehr Threads und so weiter. Genau. Das hier ist leider so. Jede Anwendung hat unterschiedliche Ressourcenanforderungen. Man kann vielleicht ein Modell entwickeln, wie das ist. Dadurch, dass man aber dieses Scheduling hier haben und auch hier das Scheduling durch die Hardware und nicht durch die Software, wir können das nicht beeinflussen, in welcher Reihenfolge das passiert, wird das ein bisschen erforderlich sein, bis man die richtige Größe von den Grids und Blöcken rauskriegt. Okay. Coalescing. Ich habe euch am Anfang so eine Skizze hier hingemalt, wo wie diese im DRAM das Ablegen dieser zweidimensionalen Struktur hatten, wo jeder Thread quasi innerhalb einer Zeile auf ein anderes Element zugegriffen hat. Wisst ihr noch? Okay. Das bezieht sich auf dieses Coalescing. Beim Coalescing geht es nämlich darum, das ist jetzt ein Multiprozessor. Kann man reinpassen. Okay, wieder 6. Wir haben 6 Shader, natürlich sind es mehr, aber 6 in dem Beispiel. Und wenn wir Daten aus dem DRAM anfordern, egal ob es Local Memory Bereich ist oder normale DRAM Zellen, dann sollte der Zugriff so sein, dass jeder Thread innerhalb einer Cache-Zeile sich befindet. Ja? Wenn das der Fall ist, die Hardware erkennt das. Die guckt sich die Speicherzugriffe von diesen an und sagt, liegen sie innerhalb einer Cache-Zeile oder nicht. Wenn das der Fall ist, dann wird das zu einer einzigen Load-Store-Instruktion, einer einzelnen, nicht 6-mal, sondern einer. Und die wird ausgeführt. Und dann hat man dieses Datum in dem Cache und dann kann jeder sein Datum lesen. Fertig aus. Wenn das aber nicht der Fall ist und wir haben zum Beispiel, der hier geht an diese Position, der geht dahin, der hier geht dahin und der geht mal dahin, dann kann es passieren, jeder fordert seine eigene Cache-Zeile und dann haben wir 6 Speicherzugriffe. Jetzt müsst ihr vorstellen, in der heutigen Kepler-Generation nennt man die neueste NVIDIA-Grafikkarte, hat man 192 Shader, wenn jeder von denen sein eigenes Ding macht. 192 Cache-Zeilen zu laden, ist ein bisschen nicht so gut. Und wenn das auch noch jeder Multiprozessor macht, dann hat man nicht nur den Level 2 kaputt gemacht, sondern wenn du die Zugriffe auch innerhalb der Multiprozessoren. Ja? Das heißt, ihr solltet auf eure Zugriffsmuster achten. Und das Coalescing bezeichnet genau das, wenn wir linearen Zugriff haben, also aufeinanderfolgenden Zugriff von den Threads aus. Und das ist dargestellt hier. Es kann auch sein, dass ein Thread gar nichts macht, durch Ifs oder sonst was. Macht nichts. Solange das die restlichen Zugriffe in eine Cache-Zeile sind, haben wir einen einzelnen Load-Store. Wir können auch die permutieren innerhalb einer Cache-Zeile. Das heißt, der hier könnte sogar hier am Ende zugreifen und der am Anfang und der sonst wo. Solange sie alle in einer Cache-Zeile bleiben, haben wir nur einen einzelnen Load-Store. Das ist Coalescing. Wichtig leider fürs Coalescing ist auch das Alignment. Hatten wir schon mal besprochen. Na, sehr wichtige Sache. Alignment bedeutet ja 16-Byte-Alignment. Im Falle von Grafikkarten müsste es sogar mindestens 256-Byte-Alignment sein. Das macht aber das Güter-Malloc für euch. Ja, Güter-Malloc garantiert euch, dass die allokierte Adresse mindestens 256-Byte-aligned ist. Ja. Wenn das Alignment nicht passt, könnte es sein, dass wir aus einem Shader oder aus einem Multiprozessor mehrere Cache-Zeilen anfordern, also zwei in dem Fall, weil eben das erste Element um eine Zeile verschoben ist und das letzte muss eine neue Cache-Zeile zugreifen. Kann passieren. Darauf solltet ihr achten. Genau. Okay, das ist noch ein bisschen für frühere Generationen von Grafikkarten unter anderem. Hier haben wir die Permutation. Ja. Und da früher war es halt 64 Byte auf einmal geladen, heutzutage sind es 128 Byte. Deswegen die Folie da oben ist eigentlich eher für die älteren Generationen gedacht. Wie zum Beispiel die Tesla C1060. Okay, hier haben wir jetzt nochmal das mit dem Misalignment, zwei Cache-Zeilen oder so. Genau. Und hier, wenn wir 128 Byte haben, das ist quasi im Vergleich zur älteren Generation, anstatt zwei Cache-Zeilen oder anstatt vier Cache-Zeilen haben wir nur eine Cache-Zeile. Und selbst wenn wir Misalignment haben, aber die in derselben Cache-Zeile bleiben, haben wir immer noch ein Load-Store. Das ist alles. Genau. Und die Zugriffsposition ergibt sich einfach aus der Berechnung hier. Oder quasi in dem Beispiel da oben durch den Index. Ja? Mehr ist es nicht. Soweit? Verständlich? Jo. Weiß nicht, ob ihr euch die Folien schon angeguckt habt und die Leute aus der Rechnerübung werden sich wahrscheinlich darüber freuen. Hier kommt so eine kleine Lösung. Ihr könnt sie natürlich übernehmen. Ich kann aber keine Garantie geben dafür, dass es korrekt ist. Also kann sein, dass sie auch ein bisschen falsch ist. Und sie auch noch für Floats oder Ints, je nachdem. Das heißt, man müsste sie für Double und so anpassen. Was wir machen könnten, wir können zweidimensional rechnen, also mit x und y oder x. Und die naive Version würde aussehen wie das hier, das ist eigentlich, hoffe ich, ein richtiges Programm. Wir haben eine Schleife, um unsere Elemente aufzusummieren, ja, für ein Element in C. Wir haben hier diese Summe, am Anfang setzen wir diese 0. Dann haben wir den Zugriff auf A und B. Durch dieses DIM sagen wir, wie groß ist unsere Zeile in der Matrix und fertig. Damit berechnen wir den Index für A und B, greifen darauf, multiplizieren die Elemente, summieren sie auf und wenn wir fertig sind für alle Spalten und Zeilenelemente in A und B, schreiben wir einfach auf C. Fällt euch bei der Folie was auf? Wie viele Schleifen hatten wir denn für die Matrixmultiplikation in Host, die naive? 3. Wie viele haben wir hier? Wo sind die anderen zwei?
In den Threads.
Heißt was?
Auch halt so viele Threads wie Punkte habe.
Genau. Also genau. Durch das XY haben wir die ganze Matrix C, im besten Fall. Ja? Wie ich vorhin gesagt habe, wir können mehrere Millionen an Threads gleichzeitig instanzieren. Und eine Matrix muss erstmal ganz schön groß werden, bis wir die ganzen Threads ausgeschöpft haben. Wenn das der Fall ist, fügen wir einfach die zwei Schleifen noch dazu um die Threads weiterspringen zu lassen. Mehr ist es nicht. Im Endeffekt sieht der Code eigentlich genauso aus wie bei dem Host, nur mit einem größeren Offset, um die Elemente in Matrix C überspringen zu können. Ja, genau. Yep, was haben wir hier? Zeit ist 1,4 Sekunden. Für welche Matrixgröße? Okay, spannend. In der letzten Woche oder vorletzten Woche habe ich euch gesagt, ihr könnt die Matrix B transponieren für besseren Zugriff. Warum haben wir das gemacht? Was begünstigt, genau, Cache-Verhalten begünstigt das Ganze. Bringt das Ganze hier auch was? Was denkt ihr? Ja, warum?
Ich bringe ja mehr mit meinen Threads, und es ist ja nicht gegeben, dass ich immer die gleiche Cache-Zeile immer erwische.
Stört mich das? Ich springe ja mit allen Threads um den gleichen Offset. Das heißt, die landen dann quasi zusammen in einer anderen Cache-Zeile.
Das, was ich hier reinlade, ist ja dann definitiv schon mal verkehrt, weil ich springe ja immer um den Offset weiter. Und wenn ich jetzt gleich den Eintrag daneben berechnen würde, hätte ich vielleicht noch Glück.
Aber der Eintrag daneben wird berechnet durch den zweiten Thread, der neben dir ist. Du springst ja, also wenn das hier die Threads sind in einer Zeile, ja, Thread 0, 1, 2, 3 und 4, die beziehen sich auf die Matrix C. Der hier berechnet Matrix C an der Stelle 0, der berechnet Stelle 1, 2, 3 und 4. Ja. Die liegen ja schon in der gleichen Cache-Zeit.
Aber dann müsste ich jetzt Thread 0, müsste ich ja jetzt nicht um Offset immer nach hinten springen lassen, sondern den Eintrag daneben berechnen lassen, meinetwegen.
Warum?
Dann habe ich nämlich den Vorteil, dass A noch im Cache liegt. Vielleicht.
Und was macht die 1? Hier profitieren wir dadurch, dass wir Coalescing haben. Die greifen quasi auf benachbarten Zellen in B und C zu. Das sieht man hoffentlich. Die laden quasi benachbarte Elemente aus B und C. Ja, genau. Und schreiben auch benachbarte Elemente in Matrix C. Ja. Das heißt, wir haben eigentlich Coalescing. Und wenn wir springen, dann springen wir mit T0 um so viele Elemente, und dann sind wir in dieser Position mit C1 genauso, mit dem gleichen Offset, und dann sind wir bei diesen nächsten 5 Elementen. Dann ist es wieder Coalesce. Christian?
Aber das gilt ja nur für die Matrix C. Also jetzt bei der Version, weil ich ja quasi dann nur beim Zurückschreiben tue ich dann wirklich schön auf die Matrix zuschreiben. Das Problem ist aber ja, beim Lesen habe ich ja jeweils immer ein Warp, der mir gleichzeitig die Daten lesen will. Und die sind total wild durchgespeichert.
Und im nächsten bei welchen?
Greife ich genau auf 1 daneben zu.
Bei welcher?
Weil die Zellvariable Z geht ja in A quasi schön durch den Speicher durch,
was
eigentlich will, aber eben nur innerhalb eines Threads.
Ja.
Und ich muss aber innerhalb eines Warps schön durch den Speicher laufen, damit mir der Cache was bringt.
Ja, genau.
Weil mir quasi der erste Thread holt mir die Daten, der zweite Thread sagt,
richtig. Beziehungsweise er muss es ja nicht mal raushauen, aber er muss eine eigene Cache-Zelle laden. Ja. Ja, genau das. Okay, Textur-Caching. Wo sehe ich hier eine Textur? Ich sehe da keine. Ah, okay, doch. Ja, bei Texturen war es, oder ist es immer noch so, wir können sie als Textur deklarieren. Wir allokieren sie ungefähr ähnlich wie GüderMalloc, benutzen nur eine andere Funktion. Und dann können wir über den Pointer auf die Textur auf die Daten im DRAM zugreifen. Sobald wir diesen Datenzugriff machen, werden die Daten zwar über den Level 2 gecached, so wie die anderen Daten, aber die Texturen haben in jedem Multiprozessor ihren eigenen Cache. Noch zusätzlich zum Level 1. Das heißt, die stören die Level 1-Zugriffe gar nicht. Ja. Das hilft uns bei Cache-Ersetzung, also bei Ersetzung von irgendwelchen Cache-Zeilen. Was wir aber machen müssen im Code, wir müssen leider das hier benutzen. Eine spezielle Instruktion, die uns die Sachen lädt. Auf Texturen können wir nicht schreiben. Die sind read-only, das heißt, die sind beim Anfang einer Funktion gesetzt, dann können wir sie lesend nutzen. Schreiben können wir aus der Grafikkarte darauf nicht. Nur die CPU darauf. kann er draufschreiben. So gesandt. Okay? Und Sie müssen diese Funktion nutzen, um eben auf die Elemente zuzugreifen im Dixton. Und wenn wir jetzt die beiden vergleichen, die beiden Versionen mit normal, ohne Textur, aber mit den normalen Zugriffen, mit normalen Indizes, haben wir 1,4 Sekunden und hier haben wir 0,046. Das ist ein großer Speedup. Ja? Das Einzige, was sich ändert, ist der Zugriff über den Textur-Cache. Die Bandbreite für die Texturen im DRAM ist dieselbe, weil die gehen über die gleichen Ports. Das kann man nicht verbessern. Ja? Aber der Cache ist anders. Wir ersetzen Level 1-Werte nicht, zum Beispiel hier in dem Fall die Elemente von C, werden dadurch gar nicht beeinflusst durch die Decks, durch die Texturzugriffe. Und wir haben auch noch bei Texturen einen besseren, einen großen Cache, der wo viel reinpasst. Ja, ja, eine sehr gute Frage. Wie gesagt, ich garantiere für keine Funktionalität, der Code ist auch nicht von mir. Ja, aber... Was? Wie gesagt, es ist eine Musterlösung.
Müsste eigentlich beim Float-Pointer C nicht ein Untervor sein? Also die Frage, ob das...
Bei wo?
Beim Float-Pointer C.
In der Parameterdeklaration? Ja. Geht nicht. Du kannst keine Referenzen bei einer Global-Funktion angeben. Das ist ein Pointer. Du hast einen Adressbereich und auf diese Adresse greifst du zu. Genau. Also, das ist wichtig. Ne? Bei Global-Funktionen könnt ihr keine Referenzen nutzen. Bei Device-Funktionen, diesem Unterstrich, Unterstrich Device, könnt ihr es machen. Weil die Device-Funktion ist wieder für die GPU und man weiß, man kann sie nur aus einer Global-Funktion rufen und dann die Werte, die wir da übergeben, liegen sowieso schon im Grafikkartenspeicher. Okay? So, was man noch machen kann, man kann die Matrix-Multiplikation im Shared Memory machen, also in dem Bereich, wo die Threads sich alles teilen. Das sieht hier so aus. Wir haben von A und B einen Block, einen zweidimensionalen Block, den wir im Shared Memory halten können. Und da laden wir erstmal die Werte rein. Von A und von B, nach Teil A und B. Quasi das Gleiche, was wir bei Cache-Blocking gemacht haben in Rechnerarchitektur. Da laden wir einfach nur Submatrizen aus A und B da rein und auf denen rechnen wir. Das ist Cache-Blocking im Bereich der Grafikkarte quasi. Weil bei Level 1 solltet ihr in Grafikkarten solltet ihr nicht Cache-Blocking versuchen. Eben wegen diesen Scheduling-Strategien. Man weiß nie, welcher Block, welcher Thread wann was macht. Bei Shared Memory weiß man das, weil das schreibt man selber. Ja? Die sind explizit. Also wir laden was rein. Das ist wichtig, Sync-Threads. Weil wenn ein, also wir haben jetzt Teil von A und Teil von B. Die müssen aber von unterschiedlichen Threads gelesen werden. Zwar im selben Multiprozessor, aber von unterschiedlichen Threads, die nicht das Datum vorher reingeschrieben haben. Deswegen Sync-Threads. Sehr wichtig. Kann passieren, dass wenn man das weglässt, dass es funktioniert, aber von 10 Läufen sind vielleicht dann nur einer korrekt. Falls überhaupt. Muss aber nicht. Deswegen sollte man das machen. Ja, und dann berechnen wir mit Hilfe von den Shared-Memory-Bereichen die Werte für die Summe. Summieren das auf. Hier müssen wir auch synchronisieren. Frage ich mich, warum gerade? Eigentlich nicht. Wir lesen ja nur. Okay, danke Christian. Hast recht. Weil wir sind ja hier in der Schleife. Das heißt, es können Threads hier rausspringen und hier reinkommen in die nächste Iteration und dann die Daten kaputt gehen, die wir hier gerade noch lesen, in einem anderen Warp. Stimmt. Also hier auch wichtig. Und dann schreiben wir die Summe zurück. Und fertig. Schauen wir mal was an. Noch dreimal schneller als Texturspeicher. Das liegt daran, dass wir nicht den Level 1 Cache, auch nicht den Texturen Cache nutzen, sondern nur den Shared Memory. Der Shared Memory, es gibt aus dem Shared Memory keine Ersetzung. Die Ersetzung macht ihr selber. Das heißt, nur durchs Schreiben könnt ihr Sachen ersetzen aus dem Shared Memory. Die werden aber dabei nicht ausgelagert in Level 2. Ja, das ist das Wichtige. Es gibt keine Cache-Ersetzung, keine Cache-Spills und nur die Zugriffe auf Shared Memory. Das ist eine Eigenschaft von Grafikkarten, die leider wahr ist. Die Shared Memory-Bereiche sind in sogenannte Bänke angeordnet. Es gibt heutzutage 32 Bänke. In so einem Multiprozessor ist jeder Shared Memory in 32 Bänke aufgeteilt und jede Bank kann mehrere Bytes aufnehmen. Wenn jetzt jeder Thread, wenn das hier die Bänke sind, Banks, von 0 bis 31, wenn jeder Thread schön, nennen wir es mal Coalesce, in dem Fall wird es nicht Coalesce genannt, sondern linear, auf die Werte zugreifen und benachbarte Daten laden, kein Problem. Jeder hat seine eigene Bank und dann können Sie daraus lesen. Wir haben auch kein Problem, wenn Folgendes passiert, wenn alle von einer Bank denselben Wert lesen, das heißt dasselbe Byte. Auch dann haben wir kein Problem. Problem haben wir dann, wenn der hier, der Thread 0, das erste liest, das erste Byte, Thread 1 vielleicht das vierte, Thread 5 vielleicht das 16. und so weiter und so weiter. In derselben Bank. Dann haben wir ein Problem, dann werden die Speicherzugriffe serialisiert. Jeder Thread bekommt seinen Wert taktverzögert. Es gibt ein großes Problem, das nennt man Bank-Konflikt. Die kann man vermeiden durch Padding, das heißt, wenn man hier noch, wenn man irgendwie einen Shared-Memory-Bereich hat und dann liegen hier 32 Werte drin, dann fügt man hier ein paar Werte rein, die nichts machen. Einfach nur den nächsten Zugriff quasi weiterschieben, offsetmäßig. Ja? Dadurch können wir das hier umgehen. Da muss man, sage ich euch nicht wie, müsst ihr, falls ihr in der Matrixmultiplikation zum Beispiel oder irgendwo anders das nutzen wollt, müsst ihr das untersuchen, welchen Padding ihr braucht, um das auszukriegen. Okay. Ja, zusammenfassend brauchen wir eigentlich nicht. So. Sind wir gut in der Zeit? Ja. Habt ihr soweit Fragen? Also wir können auch detaillierter darauf eingehen. Eigentlich sollte ich OpenCL machen mit euch noch, aber OpenCL in 10 Minuten, das wäre hart. Können wir irgendwann im nächsten Jahr machen. So, gibt es Fragen? Alles klar geworden? Was ist Coalescing? Markus? Matthias, Entschuldigung. Stimmt, verwechsel ich dich mit dir.
Die verschiedenen Shader nebeneinander auf die Speicherbereiche oder auf den folgenden Speicherbereich zugreifen. Also wenn ich die 8 Byte in einem oder 32 Byte nebeneinander drin lege, der erste Shader oder der 0. aufs 0. Byte, der 2. aufs 2. Byte und der 3. aufs 3. und so weiter zu
okay.
und immer parallel die Daten daraus ziehen.
Okay. So, jetzt Markus, aber was ist ein Warp? Genau, genau. Innerhalb was? Wo liegt dein Warp?
Innerhalb von einem Block.
Genau. Okay. Was kann man noch fragen? Shared Memory, wofür ist das? Michael, bevor du einschläfst?
Shared Memory ist ein gemeinsamer Speicher in jedem Multiprozessor, der zwischen den einzelnen Prozessoren synchronisiert wird.
Oh, zwischen den einzelnen Prozessoren?
Zwischen den Shadern.
Okay. Die nennt man auch skalare Prozessoren, aber das sollte man dazu sagen. Okay. Dann, wo liegen Texturen zum Beispiel? Okay, aber am Anfang liegen sie ja nicht im Cache. Wenn wir darauf zugreifen möchten, wo liegen sie? Wo legt man die ab?
Ja.
Welche?
Nicht von der
GPU. Sondern?
Ja, von der
GPU. Wie kann man darauf dann in den Caches? Ja, aber dann müssen sie ja doch in der Grafikkarte liegen. Und wo liegt der Texturspeicher in der Grafikkarte? Genau, also das sind einfach nur ein Bereich im DRAM. Der ist nicht speziell, aber allokiert im DRAM. Und die CPU überträgt die Sachen von sich da rein. Genau. Okay. Wollt ihr noch irgendwie so eine Ausführung sehen von seinem Programm? Der Chef meinte, er macht das jedes Jahr, so eine Vektoredition oder sonst was. zeigt davor, aber an sich ist es ja nichts anderes, als in der Shell einen Befehl einzugeben und zu sehen, dann, ja, funktioniert. Es könnte auch nicht funktionieren, genau. Also, wenn ihr Interesse habt, können wir das mal machen. Okay. Ha? Nochmal. Mit dem Rücken zum Bildschirm. Wie soll ich das machen? Ach so. Es ist eine englische Tastatur, das ist nicht fair. Oder ist es eine deutsche? Nee, es ist eine englische. Es ist englische. Y ist da oben. Ja. Also, zusammen. Reicht das? Ja, man sollte natürlich auch den richtigen Namen geben. Ach so, natürlich, logisch. Okay, dann gehe ich von dort auf die B. Hätte auch gleich machen können, aber egal. Passt. So, und jetzt wird es noch lustiger, weil dann muss man noch das machen, was ihr im Dings macht. wo gibt es hier einen Backslash? Da. Genau. Kann ich das, wie kann ich das machen? Hat sich einer den Befehl gemerkt?
Was
nutzt du? Den Slurm. Ich nutze den nicht so gerne. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Christian, wo ist hier Grep? Na, das ist ja eben. Wo ist die Pipe?
Das da?
Aha. Wie gesagt, ich mag keine englischen Tastaturen.
Oder S-Bahn, ich meine, wenn du das ausführen willst.
Genau das. S ran und dann. Was? Na, Nomad hat keine Grafikkarte. Ich glaube nicht, oder?
Was habe ich denn dort gerechnet?
Dann hat der Andi eine neue eingebaut, von der ich nichts weiß. So. Ich bin ja kein Admin, ich bin ja nur ein Nutzer. Und da ich sowieso in meinem Rechner zwei Grafikkarten habe, brauche ich das ja gar nicht. Hier heißt es noch SDK. Mhm. Jo, was wollen wir denn anschauen? Irgendwie Device Query oder Vektoredition oder? Also Device Query sagt uns zum Beispiel, welche Devices es gibt. Könnt ihr gerne nutzen in eurem Programm, um festzustellen, welche Devices es gibt, wie viele Shader die hat, wie viele Multiprozessoren die hat und quasi die beste auszuwählen. Desto mehr Shader, desto mehr Multiprozessoren, desto mehr Shader insgesamt. Könnte man erwarten, dass es besser rechnet.
Ja, mach mir das.
Okay. Tadap, tadap, tadap. Und das war nicht da, sondern in 1. So. Und wenn wir das jetzt ausführen, müsste es eigentlich passen. Genau. Also, wir haben in der I eins, zwei, drei Devices, die von CUDA erkannt wurden, also das sind NVIDIA-Grafikkarten. Andere Devices kann es nicht erkennen. Und für jede Device wird angegeben, was für das ist. Also K20 ist so die Kepler-Generation, und zwar die richtig, die für die wissenschaftlichen Berechnungen geeignet ist. Also mit richtiger Double Precision die auch gut ausgereift ist, weil die Consumer-Grafikkarten haben die reduziert auf ein Achtel im Vergleich zu der Tesla-Version. Ja? Und genau, und die hat auch noch mehr Shader meistens als die Consumer-Grafikkarten. Bei Kepler ist es dann, glaube ich, die gleiche Anzahl. Was man auch noch mitkriegt, ist, welche Version von CUDA das ist. Also von der Architektur CUDA. Es gibt die Architektur CUDA und es gibt das Software Framework CUDA. Da gibt es einen Unterschied. 3.5 bedeutet, das ist die neueste. Die kann quasi alles, was man bisher in der alten eingebaut hat und auch noch sowas wie Kommunikation zwischen den Shadern, nicht über die Shared Memory Elemente, sondern auch über die Register. Das heißt, das Ding könnte zum Beispiel in das Register von dem hier zugreifen und ein Datum da draus lesen. Gibt es eine Möglichkeit in der neuesten Architektur. Früher gab es das nicht. Ja? Also Fermi kann das zum Beispiel nicht. Das ist die Version 2.0. So, die CUDA-Driver-Version da oben, die 5, sagt, welches CUDA-Framework das ist. 5.5 ist das neueste und 5.0 ist der Vorgänger quasi. Mit 5.5 können wir quasi alle Funktionen von so einer Grafikkarte nutzen, mit 5.0 vielleicht ein bisschen weniger, je nachdem. Was man hier als wichtige Parameter hat, ist die Anzahl der Multiprozessoren, der Threads pro Multiprozessor, ja, die unterstützt wird, auch die Anzahl der Threads pro Block. In dem Fall ist es 1024. Das heißt, jeder Block kann aus mindestens 1024 Threads bestehen. Eigentlich ist es komisch, weil es müsste 2000 sein, aber okay. Was noch wichtig ist, ist die Anzahl der Multiprozessoren. Wir haben hier 13 Multiprozessoren in der K20. Jeder hat 192 Cores, also Shaders. Summiert sich zu 2496. Ja? Also eine große Anzahl, die wirklich parallel rechnet, zur gleichen Zeit. Das Problematische ist, jeweils 192 sind quasi in einem Block und müssen sich irgendwie die Instruktionen natürlich dementsprechend aufteilen. Also innerhalb eines Warps müssen wir dieselbe Instruktion ausführen und wir haben die Begrenzung, dass die 192 die Shared Memory und die Registersätze teilen. Ja? Dann haben wir eine Tesla C52, das ist die Vorgängergeneration, die Fermi, deswegen auch die 2.0. Wir haben hier 14 Multiprozessoren, klingt schon mal mehr. Aber jeder davon hat nur 32 Cores. Und das sind insgesamt 448. Also bei dem anderen sind das irgendwie sowas wie 5-mal mehr. Trotzdem gibt es Algorithmen, bei denen die Fermi besser sein kann. Also da sollte man darauf achten, die beiden gegeneinander vergleichen und so weiter. Das liegt alles daran, wie sind die Caches, wie ist die Zugriffsart von den Shadern aus und so weiter und so weiter. Ja, all das ist entscheidend. Und auch wichtig ist, bei der Kepler-Generation, habe ich jetzt auch erfahren, der Level-1-Cache, von dem ich euch erzählt habe. Bei der Kepler-Generation wird er nur dazu genutzt, um... Wo ist die Kreide? Da. Wenn ich in einem Multiprozessor sage, ich habe meine Shader... Ja, jeder Shader kriegt den Local Memory. Nicht den Shared Memory, sondern wirklich Local Memory. Local Memory, haben wir ja gesagt, liegt im DRAM. Irgendwie so in Gruppe. Und die werden in koalesker Art und Weise von dem hier gelesen. Ja? Jeder von diesen Local Memory Bereichen, wenn die im Cache irgendwie ausgelagert werden müssen, aus den Registern in die Caches, ja, dafür wird der Level 1 benutzt. Aber nicht mehr für Zugriffe auf den DRAM. Level 2 schon, also auf Lese- und Schreibezugriff in den DRAM schon, aber Level 1 nicht. Das ist die Kepler-Generation. Die Fermi-Generation nutzt den Level 1 genauso wie Level 2. Alle Zugriffe auf da und auch auf den Local Memory gehen über den Level 1 und Level 2. Das ist ein sehr großer Unterschied und auch, kann auch dementsprechend die Performance beeinflussen. Theoretisch würde man erwarten, nur, ich habe hier 2000 irgendwie Kerne. Wo war das? Sehe ich das jetzt bloß nicht oder was? Da. 2400 Kerne, die müssten ja schneller sein, 440. Und dann wundert man sich, dass die Performance schlechter ist. Ja? Also das ist sehr wichtig, darauf zu achten. Und was haben wir noch für eine? Na gut, noch eine C2050. Okay, und jetzt gucken wir mal uns einen arithmetischen Kernel an schnell. Habe ich x gemacht? Nee, schade. 0. Hier gibt es auch eine richtige Version von der Matrix-Multiplikation. Und zwar simple. Wo ist das hin? Ach, Matrix-Mul. Super. Was ist das für eine Darstellung? Die ist ja ganz toll. Viele Güte. Also irgendwie kann man das nicht so gut erkennen, finde ich. Aber zumindest kann man das ausführen. So, wir haben hier 0,5 Millisekunden. Vorhin sind wir irgendwo bei der zweiten Nachkommastelle gelandet. Ja. Aber das spielt auch eine große Rolle, wie groß die Matrix ist, welche Anzahl an Threads man benutzt, wie groß ist unser Shared Memory, den wir allokiert haben, und so weiter und so weiter. Ja. Und 240 Gigaflops mit einer einfachen Anwendung, also das ist auch noch nicht optimiert irgendwie mit spezifischen Elementen wie Texturen oder sonst was, ja, ist eine große Zahl. Kann man bei CPUs nicht so schnell erreichen. Da muss man ein bisschen Multicore und Cache-Blocking und so weiter machen. Ja. Genau. Jo. Dann wären wir durch. Also das Ding ist eine spezielle Bibliothek zum Beispiel. Das Kyblas.